Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Unser Schwerpunkt im Auslandsmagazin sind heute die Folgen des Gaza-Krieges. Wir schauen auf die heimliche Allianz zwischen China und Iran und besuchen perspektivlose Gaza-Flüchtlinge in einem Camp in Jordanien. Außerdem in dieser Sendung: in Gambia droht der Kampf gegen Genitalverstümmelung zu scheitern, und eine Reportage über einen einflussreichen Polit-Influencer in Indien, der vor dem Abdriften seines Landes in eine Diktatur warnt. Die direkte militärische Konfrontation zwischen Israel und Iran ist offenbar für den Moment beendet, der Flächenbrand im Nahen Osten verhindert oder zumindest aufgeschoben. Von Vergeltung ist in Teheran und Jerusalem keine Rede mehr derzeit. Dafür formieren sich hinter den Kulissen immer sichtbarer die Allianzen gegen den Westen. Eine davon ist das heimliche Bündnis zwischen China und Teheran. Sanktionen gegen das nach der Atombombe strebende iranische Regime lehnt Peking ab. China setzt dagegen auf Handel mit Iran und Kooperation. Längst ist China der wichtigste Handelspartner der Islamischen Republik, nutzt das Regime als Energielieferanten. Peking-Korrespondent Benjamin Eisel über eine ungleiche Allianz und die Grenzen des chinesischen Einflusses.
Ein Bericht aus dem chinesischen Staatsfernsehen CCTV vom vergangenen Monat. China beteiligte sich im März zum vierten Mal an einer iranischen Marineübung im Golf von Oman, gemeinsam mit Russland. In dem Bericht lobt ein chinesischer Marinesoldat namens Liang Dong das Manöver. Diese Übung wird den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Marinen Chinas, Russlands und Irans stärken und die Bereitschaft und Fähigkeit unter Beweis stellen, Sicherheit zu gewährleisten, sowie aktiv eine maritime Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen. Nicht erwähnt wird in chinesischen Medien, dass Russland die Ukraine grundlos angegriffen hat und Iran dem Aggressor bewaffnete Drohnen liefert für die Invasion. Auch dass Irans Führung Terrororganisationen wie die Hamas finanziert, wird verschwiegen. Die kommunistische Staats- und Parteiführung stellt die Beziehungen als ganz normal dar und verschafft beiden Ländern so Rückendeckung. Im Februar vergangenen Jahres war der iranische Präsident Ibrahim Raisi zu Gast in Peking. Generalsekretär Xi Jinping beschwor die unerschütterliche Zusammenarbeit, die Freundschaft und die strategische Partnerschaft mit Iran. Die Volksrepublik hat ihre Beziehungen im Nahen Osten in den vergangenen Jahren ausgebaut, vor allem wirtschaftlich. Das Land bezieht große Mengen Rohöl aus den Golfstaaten. China ist der wichtigste Handelspartner einer Reihe von Ländern in der Region, auch von Iran. Gleichzeitig hat die kommunistische Regierung in Peking der iranischen Führung Zugang zur BRICS-Gruppe verschafft und eine Mitgliedschaft in der SCO, der Shanghai Cooperation Organization. Um eine Beziehung auf Augenhöhe handelt es sich aber nicht. Iran ist viel abhängiger von China als andersherum. Die Volksrepublik ist zwar der Hauptabnehmer von iranischem Öl, Iran bietet zudem einen Absatzmarkt für chinesische Produkte. Doch das gibt es auch anderswo. Die iranische Führung dagegen hat wegen der internationalen Sanktionen wenige Alternativen.
While they are willing to support Iran, there are limits to the degree to which they're willing to do so.
China sei zwar bereit, Iran zu unterstützen, aber es gebe auch Grenzen, sagt William Figuera. Er forscht an der Universität Groningen in den Niederlanden zu den Beziehungen zwischen den beiden Ländern. So sei Iran von großen chinesischen Investitionsprogrammen ausgeschlossen. Das Land ist beispielsweise nicht Teil von Chinas Infrastrukturprojekt Belt and Road, auch Neue Seidenstraße genannt.
They also have historically sometimes canceled deals with Iran under US pressure.
In der Vergangenheit hat China unter dem Druck der USA oder wenn die Reaktion des Rests der Welt zu heftig wurde, manchmal auch Abkommen mit dem Iran gekündigt. Im Moment, weil die Spannungen zwischen China und den USA so groß sind, ist die Unterstützung des Iran nur eine weitere Möglichkeit für China zu sagen, wir müssen den USA nicht zuhören.
Iran ist just one more way to kind of say, you know, well, we don't have to listen to the US.
Das ist ein durch nichts zu vertretender Angriff. Das ist eine schlimme Eskalation der Lage. Und das ist in keiner Weise akzeptabel, nachvollziehbar und hinnehmbar.
Als Bundeskanzler Olaf Scholz vergangenen Sonntag in China landete, lag Irans Angriff auf Israel mit Drohnen und Raketen nur wenige Stunden zurück. Während der deutsche Kanzler bei seinem Besuch in der Volksrepublik klare Worte fand, hat Chinas Führung den Angreifer Iran weder klar benannt noch den Angriff auf Israel verurteilt. Auf der ersten Pressekonferenz des Außenministeriums in Peking am Montag nach dem iranischen Angriff auf Israel gab es von Sprecher Lin Jian nur einen Satz. China fordere alle Beteiligten auf, Ruhe zu bewahren und sich zurückzuhalten und eine weitere Eskalation zu verhindern. In einem schriftlichen Statement zuvor hieß es, es handle sich um eine Auswirkung des Gaza-Konflikts, welcher schnell beendet werden müsse. Ganz anders nach dem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf ein iranisches Botschaftsgebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus am 1. April, den China klar verurteilte. Bei dem Angriff wurden mindestens 7 hochrangige iranische Militärangehörige getötet. Für William Figuarora von der Universität Groningen ist klar, warum China so agiert. Die Regierung bezeichne sich zwar als neutral, sei es aber nicht. Nach Chinas Meinung ist die israelische Belagerung des Gazastreifens das, was regionale Spannungen befeuert. Das ist für Chinas Führung der Kern des Problems und das hat sie auch klar zum Ausdruck gebracht. China ist nicht neutral, sondern in diesem Konflikt eher auf Seiten des Iran. Die chinesische Regierung hat auch mehr oder weniger gesagt, dass sie Irans Reaktion als angemessen empfindet und dass sie es begrüßt, dass Iran die Angelegenheit als erledigt betrachtet und keine weitere Eskalation plant. Die kommunistische Führung hat im vergangenen Jahr eine vorsichtige Annäherung zwischen den beiden Erzfeinden Saudi-Arabien und Iran mitvermittelt. China möchte sich als globale Alternative zu den USA präsentieren, auch im Nahen Osten. Doch viele Beobachter sehen Chinas Einfluss limitiert. Die Staats- und Parteiführung bezeichnet sich auch als neutral im Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Öffentliche Äußerungen und Berichte in den Staatsmedien sind aber pro-palästinensisch. Während Chinas Führung nicht müde wird, Israel zu kritisieren, hat sie bis heute den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober nicht verurteilt. In Israel hat China deswegen Glaubwürdigkeit verspielt. Strittig ist auch, wie viel Einfluss China auf Iran tatsächlich hat und ob das Land bereit ist, diesen zu nutzen. William Figueroa hat Zweifel. China hat schon einen Einfluss, das Land will diesen aber aus verschiedenen Gründen nicht nutzen. In diesem Fall sieht Chinas Führung den Iran nicht als ein Land, das die Probleme weiter eskalieren lässt, also sieht sie nicht die Notwendigkeit dazu. Dazu kommt, wenn China die Beziehungen als offensichtlichen Hebel einsetzen würde, hätte das einen negativen Einfluss auf die Beziehungen zu anderen Ländern in der Region. Außerdem wäre es schwieriger, sich klar von den USA abzugrenzen. Auch im Nahen Osten wird somit wieder einmal klar, wo der Fokus der chinesischen Führung liegt. Auf dem globalen Wettstreit mit den USA, dem alles andere untergeordnet wird.
Die Grenzen der chinesisch-iranischen Zusammenarbeit, Benjamin Eisel war das mit einer Analyse aus Peking. Flüchtlingslager, das klingt nach Zelten, Notversorgung und Provisorium. Doch das palästinensische Flüchtlingslager Jarash in Jordanien besteht seit mehr als 50 Jahren. Errichtet für Menschen, die nach dem israelisch-arabischen Krieg 1967 aus dem Gazastreifen geflohen waren. Aus den provisorischen Unterkünften von damals sind längst feste Behausungen geworden. Doch erst seit 8 Jahren gibt es unterirdische Abwasserkanäle und einen flächendeckenden Zugang zu Trinkwasser. Bis heute haben die Gaza-Flüchtlinge in Jarash aber deutlich weniger Rechte als die Flüchtlinge aus der Westbank. Die jordanische Staatsbürgerschaft bleibt ihnen verwehrt. Die Heimat ihrer Vorfahren haben sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Nun fürchten viele, dass ihren Verwandten aus dem Gazastreifen ein ähnliches Schicksal droht. Anne Almeling und Karin Gabala über das Leben in Jarash.
Das Haus, in dem Amal Hassan ihre Gäste empfängt, hat 2 Stockwerke. Die 45-Jährige und ihre Familie gehören zu den Wohlhabenderen im Flüchtlingslager Jarash, etwa 50 Kilometer nördlich von der jordanischen Hauptstadt Amman. Trotzdem reicht das Geld hinten und vorne nicht. Amal und ihr Mann können es sich nicht leisten, die Wände zu verputzen oder das Wellblech auf den Mauern durch ein echtes Dach zu ersetzen. Ihre erwachsenen Söhne können ihnen auch nicht helfen. Wir sind in einer schwierigen Situation. Es gibt keine Arbeit. Meine Kinder arbeiten nicht, weil sie aus Gaza stammen. Wenn es um Jobs geht, haben die Jordanier Priorität. Also sitzen meine Söhne hier ohne Arbeit rum. Sie tun mir leid. Auch 5 Jahrzehnte nach der Errichtung des Flüchtlingslagers Jarash, das auch Gaza-Camp genannt wird, leben die Bewohner noch immer so, als seien sie nur vorübergehend hier. In Häusern zwar und mit Schulen und Krankenversorgung, aber auch mit ständiger Sehnsucht nach ihrer Heimat. Als Israel 1967 den Gazastreifen besetzte, flohen tausende Palästinenser nach Jordanien in der Hoffnung, bald wieder zurückzukehren. Daraus wurde nichts. Die meisten der mehr als 30.000 Menschen, die heute im Lager Jarash leben, sind Nachkommen der Flüchtlinge von damals, so wie Amal Hassan. Ich wurde hier geboren. Gaza habe ich nie gesehen. Ich würde so gerne einmal dorthin. Die Hoffnung, dass das gelingt, ist durch den Krieg im Gazastreifen in noch weitere Ferne gerückt. 6 Monate nach dem Massaker der militant-islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober hat die israelische Armee zwar weite Teile des Küstenstreifens zerstört, ihr erklärtes Ziel, die Zerschlagung der Hamas und die Freilassung aller Geiseln, aber nicht erreicht. Stattdessen wurden, palästinensischen Angaben zufolge, mehrere 10.000 Menschen im Gazastreifen getötet. Ich habe den Eindruck, dass etwas in uns zerbrochen ist. Die meisten meiner Verwandten in Gaza sind ums Leben gekommen, ganze Familien wurden getötet. Meine Schwägerin ist zurzeit an der Grenze zu Ägypten. Manchmal funktioniert das Internet, dann kommunizieren wir. Ihre Situation ist tragisch. Sie sagt, sie finde nichts zu essen und dann weint sie. Mein Mann würde ihr gerne Geld schicken, aber das geht nicht. Vor dem Hintergrund des andauernden Krieges im Gazastreifen geraten die Schwierigkeiten der palästinensischen Flüchtlinge in Jordanien, vor allem der Menschen aus Gaza, in den Hintergrund. Anders als das Westjordanland war der Gazastreifen nie Teil von Jordanien. Die mangelnde Integration der Palästinenser aus Gaza habe auch politische Gründe, sagt der jordanische Politiker Jawad Anani.
They don't get citizenship.
Es gab eine Einigung zwischen Jordanien und der Palästinenserorganisation PLO. Die Palästinenser erhalten keine Staatsbürgerschaft in Jordanien, damit ihr Rückkehrrecht nicht in Vergessenheit gerät. Doch diese Strategie hat wenig Wirkung gezeigt. Bislang durfte kaum ein palästinensischer Flüchtling in seine Heimat zurückkehren. Dennoch hält Jordanien daran fest. Wenn alle Palästinenser die jordanische Staatsbürgerschaft erhalten, würde die jordanische Regierung beschuldigt, das zu tun, was Israel will. Die Palästinenser aus ihren Gebieten heraushalten, ihnen eine andere Staatsbürgerschaft auszustellen, damit sie nicht länger fordern können, zurückzukehren. Sollten auch die noch im Gazastreifen verbliebenen Palästinenser vertrieben werden, hätten auch sie bald mit dem Verlust ihrer Heimat und mangelnden Perspektiven zu kämpfen, meint Amal Hassan aus dem Flüchtlingslager Jarash. Sie werden nicht zurückkehren können. Meine Großmutter hat mir ihre Geschichte erzählt. Sie ähnelt dem, was gerade passiert. Als die Bombardements begannen, ist sie nach Jordanien geflohen, als Witwe mit 4 Kindern. Sie wollte 2 Monate in Jordanien bleiben, bis sich die Situation beruhigt. Aber als sie zurückkehren wollte, durfte sie nicht. Meine Großmutter ist nie in den Gazastreifen zurückgekehrt und mittlerweile bin ich, ihre Enkelin, 45 Jahre alt. Das Gleiche wird mit den Menschen aus Gaza geschehen, wenn sie ihre Heimat verlassen. Sie werden nicht zurückkehren können.
Das Leben palästinensischer Flüchtlinge im jordanischen Lager Jarash. Eine Reportage war das von meiner Kollegin Anne Almeling und Karin Gaballa. Weltgemeinschaft war sich einig vor 12 Jahren. Einstimmig fasste die UN-Generalversammlung eine Resolution, um weibliche Genitalverstümmelung weltweit zu eliminieren. In der Folge beschlossen auch afrikanische Staaten Gesetze gegen diese geschlechtsbasierte Gewalt, die sich lange dagegen gewehrt hatten. Gambia in Westafrika 2015, Kamerun 2016 und der Sudan 2020. Bis 2030 soll Genitalverstümmelung weltweit eliminiert sein. Aktuell allerdings wird sie UN-Schätzungen zufolge in mehr als 90 Staaten der Welt noch praktiziert. In Gambia droht der Kampagne nun sogar ein besonders großer Schaden. Das Verbot der Genitalverstümmelung könnte wieder aufgehoben werden. Kai Küstner über die Hintergründe.
Der Satz mag in so manchem Ohr drastisch klingen, doch für die Chefin des UN-Bevölkerungsfonds UNFPA, Natalia Kanem, ist er durchaus angemessen.
Why are women's bodies the battleground for these political discussions?
Warum wird der Körper der Frau als Schlachtfeld missbraucht, auf dem diese politischen Diskussionen ausgetragen werden? Diese Frage stellte Kanem, als sie Mitte der Woche ihren aktuellen Bericht der Vereinten Nationen zum Zustand der Weltbevölkerung und zur Lage der Frauen weltweit vorlegte. Ein ebenso zutreffendes wie erschreckendes Beispiel aus ihrer Sicht, bei dem es ganz unmittelbar um den weiblichen Körper geht, die Debatte im westafrikanischen Gambia darüber, ob hier die Praxis der Genitalverstümmelung wieder eingeführt werden sollte.
Which is a big step backwards if it happens.
Es wäre ein Riesenschritt rückwärts, wenn es passiert, warnte die UN-Vertreterin diese Woche nochmal ausdrücklich. In Gambia selbst sehen viele das genauso, aber viele eben auch nicht. Mitte März wurde es vor Gambias Parlament ohrenbetäubend laut. Gegnerinnen und Befürworterinnen weiblicher Genitalverstümmelung versuchten sich gegenseitig mit ihren Gesängen zu übertönen und mit ihren Rufen, die aus Sicht der Gegnerinnen nichts anderes sind als echte Notrufe.
So that is why we are here.
Wir sind hier, um klarzustellen, dass dieses Gesetz nicht abgeschafft werden darf, denn das hätte gesundheitliche Folgen für die Frauen und die jungen Mädchen in diesem Land. Warnte Joanna Mendy, die in Gambia für Frauenrechte kämpft. Welch schwere Schäden und Qualen, seelische wie körperliche, die Genitalverstümmelung mit sich bringt, ist medizinisch hinreichend belegt. Doch auch wenn der schwere Angriff auf den weiblichen Körper in Gambia seit 2015 unter Strafe steht, findet er im Geheimen weiter statt. Laut Statistiken sind hier rund 3/4 aller Mädchen und Frauen im Alter zwischen 15 und 49 beschnitten. Und der Abgeordnete Aimamé Giba meint, das Verbot hindere die mehrheitlich muslimische Bevölkerung daran, ihre Kultur und ihre Religion frei auszuüben. Die Beschneidung ist eine kulturell wichtige Praxis, die von den Werten und der Tradition des Islam getragen wird. Frauenrechtlerinnen weltweit hingegen weisen beständig darauf hin, dass der blutige Eingriff im Koran weder seine Wurzeln noch sonst eine Grundlage hat. Ja, dass man die Praxis sogar als unislamisch bezeichnen kann. UN-Vertreterin Kanem schöpft Hoffnung genau daraus, dass auch in Gambia die Zivilgesellschaft mit den Füßen aufstampft und jenen, die Kultur und Religion ins Feld führen, entgegenhält,
That's not the case.
Das stimmt nicht. Die verheerende Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung ist nichts, was die Religion einfordert.
Is not required by religion.
Trotzdem versuchen Geistliche auch in Gambia, das seit weniger als 10 Jahren herrschende Verbot, als Verstoß gegen kulturelle und islamische Regeln zu brandmarken. Als vor wenigen Monaten erstmalig 3 Frauen wegen Verstümmelungen gerichtlich verurteilt wurden, war sofort ein Imam zur Stelle, der ebenso bereitwillig wie öffentlichkeitswirksam anbot, die Geldstrafen zu übernehmen. Doch auch die senegalesische Aktivistin Safieto Diop Fall erklärt, der Koran schreibe die Verstümmelung eben nicht vor.
C'est une régression qui ne peut être expliquée ni au plan religieux.
Ihre Sorge kippt das Verstümmelungsverbot in Gambia, könnte das eine ganze Kaskade weiterer Maßnahmen nach sich ziehen und andere hart erkämpfte Errungenschaften bei der Gleichstellung der Frau zurückdrehen. Und es könnte auf ganz Westafrika oder sogar darüber hinaus ausstrahlen. Auch in anderen Ländern, Verfechter der brutalen Praxis anstacheln, waren Fall aus dem Nachbarland Senegal. Weltweit haben nach UN-Schätzungen über 230 Millionen Frauen und Mädchen die Tortur über sich ergehen lassen. Ein Anstieg um 15% im Vergleich zu 2016. Kein Wunder, dass man in Europa und den USA die Vorgänge in Gambia mit Argwohn verfolgt. Das Land hat zwar eine ganze Reihe internationaler Vereinbarungen zum Schutz von Frauen und Kindern unterzeichnet. Doch im Parlament sitzen unter den 58 Abgeordneten nur 5 Frauen. Und zum Teil befürworten auch Mütter die Praxis, weil sie glauben, ihre Töchter so einfacher verheiraten zu können. Auch Gambias Präsident Adama Barrow hat zum Leidwesen der Europäer noch nicht eindeutig Stellung gegen die Genitalverstümmelung bezogen. Der Parlamentarier Gibi Mbalo hingegen schon.
I came to this house and swear by the Quran.
Ich habe auf den Koran geschworen, dass ich die Interessen dieses Landes vertreten werde. Und dieses Gesetz ist gegen die Interessen dieses Landes gerichtet. Und deshalb muss es gestoppt werden.
And my position in this bill to be killed.
Versuchte der Politiker seinen Parlamentskollegen, begleitet von heftigen Schlägen auf das Rednerpult, geradezu einzuhämmern. Zwar liegt das Gesetz nun bei einem Parlamentsausschuss, doch gestoppt oder gekillt, wie es sich der Abgeordnete Mbalo wünscht, ist es damit nicht. Denn anschließend soll erneut abgestimmt werden. Danach wäre es Sache des Präsidenten, das Gesetz zu unterzeichnen oder nicht. Die Gefahr, dass Gambia die Uhren zurückdreht, ist also keinesfalls gebannt. Es hielte dann den traurigen Rekord als erstes Land der Welt, das ein Gesetz zum Verbot weiblicher Genitalverstümmelung wieder rückgängig macht.
Schätzungsweise 260 Millionen Frauen und Mädchen sind weltweit von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen. In Zukunft könnten es noch mehr werden, Kai Küstner, über die Debatte in Gambia über eine mögliche Aufhebung des Verbotes. Sechs Wochen lang dauert die größte Abstimmung der Welt, die Parlamentswahlen in Indien mit mehr als 970 Millionen Wahlberechtigten. Weil die Opposition schwach und zersplittert ist, kann der im Volk äußerst beliebte Premierminister Narendra Modi nach 10 Jahren an der Macht mit einer weiteren Amtszeit rechnen. Zu den Schattenseiten der Bilanz Modis zählt aus westlicher Perspektive, dass der 73-Jährige die Unabhängigkeit öffentlicher Institutionen wie der Justiz und der Medien des Landes untergraben hat. Die Sorgen um die Demokratie in Indien wachsen aber nicht nur bei den Partnern Indiens. 4 Milliarden Abrufe hat der beliebte Polit-Influencer Dhruv Rathi mit seinen regierungskritischen Videos erreicht. Seine Warnungen vor einer Diktatur erreichen in Indien vor allem die junge Generation. Peter Hornung über die Videos und Motive des 29-Jährigen.
Wenn Rufati loslegt, dann bewegt das Millionen. Hallo Freunde, so grüßt er am Anfang seiner YouTube-Videos. Und Freunde hat er sehr viele. Alleine bei YouTube folgen dem Inder weit über 20 Millionen Menschen. Als großartigsten und meistgeliebten YouTuber seiner Generation stellte ihn jüngst ein renommierter Journalist vor. Und wohl auch deshalb hat ein bestimmtes Video vor einigen Wochen so eingeschlagen. Darin fragte der YouTuber provokativ: Wird Indien zur Diktatur? Viele von euch mögen eine einfache Antwort darauf haben. Ganz offenbar nein. Wir können jede politische Partei wählen, die wir wollen. Der Politiker, der die meisten Stimmen erhält, kommt an die Macht. Also gibt es in unserem Land noch Demokratie. Aber so einfach ist es nicht. Rufati listet eine halbe Stunde lang detailliert auf, was dafür spreche, dass Indiens Demokratie in Gefahr sei. Wie die Medien kontrolliert würden, wie Ermittlungsbehörden gegen die Opposition eingesetzt würden und wie es insgesamt darum gehe, Kritiker von Premierminister Modi und seiner hindu-nationalistischen Partei BJP zum Schweigen zu bringen. Es gehe ihm vor allem darum, sauber und präzise zu arbeiten, sagte er im Interview mit dem ARD-Hörfunk.
It is incredibly important to be factually accurate.
Es ist unglaublich wichtig, sachlich korrekt zu sein. Und deshalb zitiere ich seriöse Quellen für alles, was in meinen Videos präsentiert wird. Es ist oft die harte Arbeit von vielen unbekannten Journalisten, die diese investigativen Berichte schreiben. Und ich betrachte mich dabei oft nur als sekundäre Informationsquelle. Die primäre Recherche wurde von vielen verschiedenen Journalisten im ganzen Land durchgeführt. Und oft habe ich den Eindruck, dass deren Arbeit nicht ausreichend gewürdigt wird. In Indien sind es mittlerweile fast nur noch kleine, durch Abos und Spenden finanzierte Nachrichtenportale, die heikle Recherchen machen. Wie zuletzt zu einem großen Parteispendenskandal, in den auch die Hindu-Nationalisten maßgeblich verwickelt sind. Denn kritische Journalistinnen und Journalisten stehen zunehmend unter Druck. Der Politikwissenschaftler Vikram Viswanath von der Universität im englischen Leicester. Das Medienumfeld in Indien besteht mittlerweile vollständig aus Pro-Modi, Pro-BJP-Nachrichtenkanälen. Und die gehören im Wesentlichen den großen Konzernen. Das sind Unternehmen, die von Premierminister Modi profitiert haben. Und so ist es vor allem YouTube, wo unabhängige Journalisten noch ein Massenpublikum finden. In Indien nutzt fast eine halbe Milliarde Menschen die Videoplattform. Damit sichern sie beliebten YouTubern auch ihr Einkommen über Werbung, die zwischen den Videos läuft. Rufati selbst bezeichnet sich gar nicht als Journalist.
I like to refer to myself as a YouTube educator.
Er nenne sich lieber YouTube-Erzieher, sagt er. Es gehe ihm und seinem Team darum, komplexe Themen in einfacher Sprache zu formulieren. Zu Politik, Wissenschaft, Geschichte, auch zu sozialen Themen oder zu aktuellen Nachrichten. Rati tut das allerdings nicht von Indien aus. Der 29-Jährige hat in Karlsruhe seinen Master gemacht. Er ist mit einer Deutschen verheiratet und spricht auch Deutsch.
Es ist nicht perfekt, aber ich habe über die Jahre einiges an Deutsch gelernt.
Inzwischen arbeitet er auch von Europa aus sicherer Entfernung sozusagen. Regierungsnahe Medien hätten ihn immer wieder scharf angegriffen. Es gibt auch Leute, die von einer bestimmten politischen Partei angeheuert wurden und die versucht haben, mich online massenhaft anzugreifen und die oft Kampagnen gegen mich führen. Sie haben also wirklich versucht, meinem Ruf zu schaden oder mich online zu schikanieren.
Tried to bully me online.
Tatsächlich dürften seine Videos Indiens Hindu-Nationalisten von der Regierungspartei BJP kaum gefallen, gerade weil sie so viele Menschen im Land erreichen. Rein rechnerisch hat jeder der 500 Millionen indischen YouTube-Nutzer 4 Videos von Rufati gesehen. Und er wäre nicht der Erste, dessen YouTube-Videos auf Betreiben der indischen Regierung gesperrt werden. Auch weil er in seinem millionenfach gesehenen Video einen düsteren Ausblick wagt. Ist die Demokratie in unserem Land noch am Leben? Was auch immer Ihre Antwort sein sollte, eines ist sicher. Wenn sich die Situation noch weiter verschlechtert, dann dauert es nicht lange, bis wir auf dem Niveau von Russland sind oder Nordkorea. Auf dem Papier wird es die Demokratie noch geben. Es werden weiterhin Wahlen abgehalten. Aber in Wirklichkeit wird die Demokratie ihren letzten Atemzug getan haben. Ob er eines Tages wegen solcher Aussagen vielleicht gar nicht mehr nach Indien zurückkehren könne? Dhofrati gibt sich da gelassen.
I hope it will never come to that.
Ich hoffe, dass es nie dazu kommt, denn ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass die Menschen in Indien ihre Wahlweise treffen werden, bevor es zu spät ist.
Will vote wisely before it's too late.
Ein Polit-Influencer in Indien warnt vor dem Abdriften seiner Heimat in eine Diktatur. Peter Hornung hat den 29-Jährigen vorgestellt. Am Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.